spannende Zeit. Ich habe das heute, was ich heute mache, eine Werkstattpredigt genannt. Warum Werkstattpredigt? Weil ich denke, wir sind in unserem Miteinander, auch in der Gemeinde, in dem Prozess, in dem wir sind, so eine Art Werkstatt, wo viele Sachen einfach unfertig sind, wo sie noch nicht sozusagen voll zusammengefügt sind, sondern dass es immer wieder Teile gibt, die aufleuchten, die auch bearbeitet werden. Und wir haben ja schon angefangen, immer wieder mal einen Werkstattgottesdienst zu machen, wo wir das einfach auch umsetzen, dass Dinge, die uns wichtig sind, wir versuchen, ja, ins Leben zu bringen. Okay, hallo? Wer spricht hier? Und ich habe mir gedacht, ich fange heute mal mit einer Predigt an, die was zu tun hat mit der Beziehung zu Gott. Martin Buchwitz hat uns ja gesagt, dass wir zu einer Erweckung, auf die wir hinzuleben und in der wir stehen, immer auch die Beziehung, unsere Beziehung zu Gott anschauen, unsere Beziehung zueinander, also in der Gemeinde, und unsere Beziehung zur Welt, zu den Menschen, die außerhalb sind. Und ich hatte den Eindruck, als der Christian mich gefragt hat, ob ich diesen Termin heute machen kann, dass es einfach darum geht, um unsere Beziehung, um meine Beziehung zu Gott. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das ein sehr weites und breites Feld ist. Und deshalb Werkstattgottesdienst. Das sind immer wieder einige Punkte, die man anklingen lassen kann. Und das ist auch jetzt nicht eine fertige, die erschöpfende sozusagen Predigt zu einem Thema, sondern es sind immer wieder Teile, die wir anschauen müssen. Und nachdem wir am 3. März wieder einen Werkstattgottesdienst haben, kann man das vielleicht dann auch weiterführen. Und ich habe den Eindruck, ich bin jetzt nicht alleine hier, sondern ich werde nachher mit dem Sammy noch reden über das Thema. Und nachdem Nadine Nitsch heute nicht da ist, hat sie mir noch ein Video besprochen, auch zu dem Thema, was wir dann zum Schluss auch noch einspielen werden. Und vielleicht mag der ein oder andere noch auch von sich persönlich ein bisschen was erzählen, wie er seine Beziehung zu Jesus gestaltet. Wir werden sehr nahe an dem Thema sein und manchmal geht es auch ein bisschen weiter, wo der ein oder andere vielleicht sagt, ja, was hat das jetzt mit meiner Beziehung zu Gott zu tun? Aber ich hoffe, ich kann euch da führen und leiten. Etwas, was mir in den letzten Tagen nochmal wichtig geworden ist und was ich gerne nochmal weitergibt, ist unsere Art und Weise, wie wir denken. In den Sprüchen 23, Vers 7 heißt, wie der Mensch denkt, so lebt er. Also ist das, wie wir denken, sehr entscheidend von dem, wie sich unser Leben gestaltet. Und ich bin immer wieder dran am Nachdenken, wie das mit der Ewigkeit ist, wie das mit dem Unsichtbaren ist und wie das mit dem Sichtbaren ist. Das Sichtbare nehmen wir wahr mit unseren 5 Sinnen und das Unsichtbare können wir nur aus dem Glauben heraus erkennen. Es ist aber so, dass die Bibel sagt, das Unsichtbare, das ist das Eigentliche, die eigentliche Wirklichkeit. Und das, was wir mit unseren 5 Sinnen wahrnehmen, ist vergänglich. Und wir sind zurzeit, Barbara und ich, in der Phase, wo Barbaras Mutter im Sterben liegt und ich tue ihr morgens Frühstück geben und lese dabei die Losung. Und da habe ich gestern was entdeckt, dass es in der Ewigkeit gibt es keine Zeit und es gibt keinen Ort. Das heißt, in der Ewigkeit ist alles gleichzeitig und man kann überall sein. Und wir denken in unserer Zeit, in der wir leben, die vergänglich ist, auch wir sind vergänglich, merke ich gerade bei meiner Schwiegermutter, 88 Jahre, dass wir immer wieder denken nach vorher und nachher und wie kann das sein, wie ist es mit der Ewigkeit? Ein Vers aus der Offenbarung, die Johannes aufschreibt, das war der Lehrtext von gestern. Ein Engel zeigte mir auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Also in der Ewigkeit ist es so, dass ständig Frucht getragen wird. Also jeder Baum hat in jedem Monat sozusagen immer wieder Früchte. Und da gibt es ein Gebet von einem Lothar Böll. Und da heißt es, den Himmel werde ich schauen in froher Seligkeit, ein Land voll Frieden, voll Freiheit und Gerechtigkeit, wo Milch und Honig fließt und Öl und Wein gedeihen und Frucht an Lebensbäumen reift zu jeder Zeit. Also im Himmel ist alles gleichzeitig, da wird gesät und geerntet, da ist die Fülle, da sind keine Grenzen. Da ist ein Land voll Seligkeit, voll der Friede und Freiheit und Gerechtigkeit, wo Milch und Honig fließt. Das ist immer da. Es hat keine Begrenzung. Da gibt es kein Vorher und kein Nachher. Und meine Schwiegermutti, die freut sich, dass sie zum Herrn Jesus gehen kann. Und wenn sie sowas hört und wenn ich ihr sowas vorlese, dann weitet sich mein Herz. Da freue ich mich mit ihr und würde mich gleich gerne anhängen. Man würde sagen, das ist das, worauf wir zuleben. Okay, ich wollte sagen, dass wir unser Denken einordnen. Das, was vom Himmel her kommt, ist etwas, was auf unser Herz zielt, nicht zunächst auf unser Denken. Also wenn jemand versucht, das, was er in der Bibel zu liest, einzuordnen, zu bewerten von seinem Denken her, wird er immer scheitern. Sondern es muss so gehen, dass das Herz angesprochen wird vom Wort Gottes und dass das Herz irgendwann sagt, ja, das verstehe ich. Das heißt, es geht vom Herz zum Denken hin, nicht umgekehrt. Wir im Westen sagen immer, das muss ich verstanden haben. Wir sind gebildete Leute. Und deshalb meinen wir, und unser Wissenschaftssystem ist darauf aus, dass wir Dinge erst vom Verstand her verstehen müssen, bis wir was für wahr halten. Es gibt aber so und so viele Menschen auf der Erde, die haben diese Bildung nicht. Die sind auch nicht in ihrer Kultur so geformt, dass sie zuerst denken, sondern in Afrika oder in anderen Ländern leben Leute mit diesem Unsichtbaren, mit diesem, was auf ihr Herz kommt. Und da wird es abgeklärt. Ihr kennt vielleicht den Satz, wo man sagt, hör auf dein Herz. Nicht hör auf deinen Verstand, sondern hör auf dein Herz. Ich dachte mir, dass es gut wäre, in der Beziehung zu Gott einfach den Anfang mal, und zwar diese formale Seite der Beziehung mit Gott anzuschauen, damit wir wissen können, es gibt eine Gewissheit in der Beziehung mit Gott. Es gibt Leute hier, die sind verheiratet, manche sind nicht verheiratet, aber die kennen verheiratete Leute, die waren vielleicht auch schon mal auf einer Hochzeit. Und da passieren ja immer wieder die Dinge, dass sich zwei Menschen, die sich kennengelernt haben, die sich abschätzen haben können, die eine Zeit lang miteinander gelebt haben, im Sinne von sich kennenlernen, irgendwann entscheiden, wir wollen miteinander gehen, wir wollen heiraten. Und der entscheidende Punkt an dieser Stelle ist, dass sie in der Liturgie, sei es vom Trauertag in der Kirche oder auch vom Standesbeamten, sagen, ja, ich will mit diesem Menschen verheiratet sein. Ich will mit ihm leben. Wie schaut es bei Gott aus in unserer Beziehung? Es gibt einen Vers in Johannes, in Römer 10, Vers 17, der heißt, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Der Glaube ist das Entscheidende, das ist das Vertrauen zueinander und es kommt in der Beziehung mit Gott aus der Verkündigung und zwar des Wortes Gottes. Das heißt, wir erkennen Gott und lernen Gott kennen aus der Verkündigung und jetzt nicht nur aus der Verkündigung. Bitte? Ja? Kommt aus der Verkündigung und jetzt nicht nur aus der Verkündigung in der Predigt, in der Kirche, sondern überall da, wo Menschen von uns hören, wer Gott ist und wie Gott ist und wie das in der Bibel ausschaut, das ist Verkündigung. Also in einem Gespräch, in einem Spaziergang kann Verkündigung stattfinden, in dem Sinne, dass jemand den anderen erzählt, wie Gott ist, wie er mit Gott lebt und so weiter. Und da entsteht eine Sehnsucht im Menschen, diesen Gott kennenzulernen. Also es braucht in der Kennenlernphase, dass jemand mit dem Wort Gottes und im Wort Gottes mit Gott in Beziehung kommt oder ihn kennenlernt. Und dann geht es weiter, und jetzt kommen wir zu dem Eheversprechen in Anführungszeichen, wo es hineingeht in diese Beziehung mit Gott. Römer 10, 9 bis 10 heißt es: Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, da kommt der Mund wieder, haben wir vorhin miteinander praktiziert, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und dieses gerettet, dieser Begriff dafür, ist sozo oder ist soter, und es heißt Jesus der Retter. Und dieses Wort ist ein Synonym in der griechischen Sprache für Shalom im Hebräischen. Das heißt, wenn du glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du vollkommen ganz werden. Denn mit dem Herzen glaubt man, gerecht zu werden, und mit dem Munde bekennt man, um gerettet zu werden. Der Glaube findet im Herzen statt, und das Bekenntnis dieses Glaubens im Herzen, das bringt die Wirklichkeit Gottes, das, was Gott für mich bereitet hat, was Jesus für mich bereitet hat, in mein Leben hinein und wird Wirklichkeit. Das ist dieser formale Akt, wo ich an irgendeiner Stelle in meinem Leben diese Beziehung mit Jesus festmache. Wo ich sage, ich glaube in meinem Herzen, dass Jesus auferstanden ist und dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und ich glaube das in meinem Herzen und ich bekenne das mit meinem Mund und sage, ja, Jesus, ich glaube das, dass du von den Toten auferstanden bist und dass du für mich gestorben bist. Und ich gebe dir mein Leben, du sollst mein Herr sein. Das ist dieser formale Akt, wo die Ehepartner einander sagen, ja, ich will dich, Barbara, zu meiner Ehefrau nehmen und ich will ein Leben lang in guten und in schlechten Tagen mit dir zusammen sein und bei dir sein. So sinnmäßig heißt es. Und das ist dieses Versprechen, das ist diese Einladung Jesu, zu sagen, ich will mit dir verbunden sein und du sollst mein Herr sein. Ja, wie kann ich wissen? Normalerweise kriegt man bei einer Ehe, bei einer Trauung oder vom Standesamt ein Dokument, wo draufsteht, ihr zwei habt heute euer Eheversprechen gegeben und ihr seid jetzt zusammen. Und das gilt in der Öffentlichkeit. Jedem kann ich das vorzeigen, der sagt, hört ihr zusammen, oder wenn man eine Wohnung kauft oder mietet oder wenn man ein Haus kauft oder was auch immer man macht, dann in bestimmten Situationen ist es notwendig, dieses Dokument vorzulegen. Gibt es ein Dokument oder gibt es etwas, auch in unserer Beziehung mit Jesus, die es sozusagen dokumentiert? Es gibt was, und zwar in Römer 8, Vers 16 heißt, der Geist Gottes selbst gibt Zeugnis unserem Geist, also meinem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also es gibt kein Papier, was wir vorzeigen können, sondern es gibt das Zeugnis des Geistes in uns selber, in unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Was passiert durch dieses Eheversprechen? Was ist da anders? Also wenn ich mich an die Zeit mit Barbara erinnere, am Anfang, mittlerweile 38 Jahre her, da erinnere ich mich an die Tage nach der Trauung, nach der Hochzeit, dass wir immer wieder in Situationen hineingekommen sind, wo wir einander gestanden haben oder gesagt haben, dieses Miteinander, was wir jetzt leben, was wir empfinden, das ist viel schöner, als wir uns je haben träumen lassen können als Jugendliche. Also es hat eine neue Qualität, verheiratet zu sein und sozusagen das Leben das Leben und alles im Leben miteinander zu teilen und einander lieben zu können. Das hat eine völlig neue Qualität. Und so ist es auch mit Jesus in dieser Gemeinschaft. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, ist jemand in Christus, also mit Christus verbunden, so ist er eine neue Kreatur. Und das Wort für Kreatur heißt, es ist eine Neuschöpfung. Es ist nicht was Altes, was durch Neues ergänzt wird, sondern es ist eine Neuschöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und Neues heißt eine Neuschöpfung. Und ich möchte heute jetzt im Anschluss einfach dieses Neue, was heißt es, diese Neuschöpfung in uns anschauen. Dazu gibt es ein animiertes Video, 15 Minuten ungefähr, gibt es in Deutsch und gibt es in Englisch. Und ich habe ein paar Screenshots daraus mitgebracht, um dieses, was da neu ist, uns vor Augen zu halten und wie das in unserem Leben sich auswirkt. Also was da neu ist und wie sich das in unserem Leben auswirkt. Im 1. Thessaloniker 5, Vers 23 heißt es, ihr selber aber, der Gott des Friedens, heilige euch beständig durch und durch und euer ganzes Wesen. Unser ganzes Wesen, bestehend aus Geist, Seele und Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Wir bestehen aus drei Teile: Geist, Seele und Leib. Nummer eins weiter. Ja. Okay, wir bestehen aus Körper, aus Seele und aus Geist. Jetzt ist Folgendes, was können wir sehen? Mit unseren fünf Sinnen können wir wahrnehmen den Körper. Wir können wahrnehmen den Geist, der besteht aus Verstand, Wille, Emotionen und Gewissen. Manche sortieren das etwas anders. Wir können da auch sagen, meine Persönlichkeit, das Zentrum meines Wesens, was entscheidet, was denkt, was fühlt und was ein Gewissen hat. Und dieser dritte Teil, der ist nicht sichtbar und auch nicht spürbar. Wenn das uns nicht jemand sagt, wissen wir das normalerweise auch nicht. Das ist aber der Teil in einem Menschen, der mit Gott in Beziehung treten kann. Du kannst deinen Geist nicht spüren. Und das ist eine der größten Herausforderungen für uns als Christen, dass ich gar nicht weiß, dass ich sowas habe, beziehungsweise wie das zusammenarbeitet mit Leib und Seele. Meinen Körper kann ich im Spiegel anschauen und ich habe mich so noch nie selber gesehen, sondern immer nur durch den Spiegel. Und wenn mir jemand sagt, also wie schaue ich aus, dann kann ich ihm nur sagen, wenn ich in den Spiegel schaue, so schaue ich aus. Machen wir mal weiter. Moment, pass nochmal. Was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und das, was vom Geist geboren ist, ist Geist. Und Gott ist Geist. Das heißt, es braucht etwas in mir, was mit Gott korrespondieren kann. Und das ist geistlich. Fleisch ist jetzt nicht jetzt in dem Sinne was Sündiges, sondern Fleisch heißt einfach nur das, was ich mit meinen fünf Sinnen wahrnehmen kann. Weiter. Du kannst deinen Geist nicht spüren und das ist die größte Herausforderung. Johannes 2, Vers 28 heißt es, so wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke ebenfalls tot. So wie der Leib ohne Geist tot ist. Unser Leib empfängt Energie von Gott her, von dem Geist. Und dieser Geist ist durch diese Beziehung, die wir am Anfang gesehen haben, wiedergeboren. Der ist neu. Im Johannesevangelium kennt ihr vielleicht die Geschichte, wo der ich weiß gar nicht, wie er hieß, einer von diesen Leuten, der zu Jesus kommt und sagt, also wie ist es denn und so, wo Jesus sagt, du kannst nicht in das Reich Gottes kommen, es sei denn, du bist wiedergeboren. Nikodemus, danke. Unser Geist wird durch diese formale Geschichte, die wir vorhin gesagt haben, wiedergeboren. Und zwar fließt durch diesen Geist sozusagen Energie, Leben und Liebe und Friede und Freude hin zu der Seele, zu meiner Persönlichkeit und zum Körper. Es ist aber nicht sichtbar. Also hier ist da eine Trennlinie. Weiter. Jetzt ist der einzige Weg, den es gibt, um für mich zu erkennen, was in diesem Geist alles drin ist und wie dieser Geist funktioniert, ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes hat die gleiche Funktion wie der Spiegel für meinen Körper, weil im Wort Gottes erkenne ich die Tatsachen Gottes über Gott selber, über mich und wie mein Leben funktioniert mit Gott und ohne Gott. Es ist der Geist, Johannes 6, Vers 63, es ist der Geist, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Das Wort, das ich zu euch verspreche, das ist Geist und das ist Leben. Also wir empfangen durch diesen Geist, durch diesen erneuerten Geist, Leben. Und hier wird in Jakobus 1, 23 bis 24 wird gesagt, so wie ein Mensch in den Spiegel schaut, da kann er sagen, okay, alles klar, ich mache so weiter. Oder er kann sagen, ja, das ist nicht alles okay, ich werde mich verändern. Deshalb ist es wichtig, dass wer aber in den vollkommenen Gesetz der Freiheit hineinschaut und darin bleibt, und das Wort Gottes ist das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, also er muss das anwenden, dieser Mensch, der kein verlässlicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Also wenn du das tust, was im Wort Gottes ist, dann wird es dir zum Leben helfen. Bitte weiter. Okay, die Bibel ist die einzige Möglichkeit, der einzige Weg, wie ich erfahren kann, was in meinem Geist erneuert worden ist und was da drin an Möglichkeiten, an Schätzen sind. Weiter. Es braucht eine totale Umwandlung in jeden wiedergeborenen Menschen. Weiter. Okay. Das ist der Vers, den ich vorhin gelesen habe. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Also es ist vergangen, es gibt es nicht mehr. Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der sich selber versöhnt hat durch Christus. Dieses Neue ist abgeschlossen und ist erledigt. Und das, was neu geworden ist, ist der Geist. Wir sehen, dass der Körper, nachdem wir uns bekehrt haben, so ist dieser Begriff, ist immer noch so wie vorher auch. Ich habe meine Leiden noch, ich habe meine Figur noch, ich habe meinen Bauch noch und ich habe meine immer noch nicht mehr Haare, als ich vorher hatte. Also das kann nicht neu sein, kann nicht eine Neuschöpfung sein. Wie ist es mit der Seele? Wir wissen, dass wir immer noch Gähmt sein können, dass wir immer noch uns abgelehnt fühlen, dass wir uns immer noch ungeliebt fühlen, dass wir immer noch depressiv sind. Also kann auch die Seele nicht diese neue Schöpfung sein. Was ist dann die neue Schöpfung? Die neue Schöpfung ist der Geist. Wir gehen weiter. Und es ist abgeschlossen und ist erledigt. Galater 4, Vers 6 sagt, Gott sende den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der ruft aber Vater. Das ist das, was Gott getan hat. Und deshalb kann ich davon ausgehen, dass ich den Geist Gottes habe. Ich habe den Geist Jesu. Den Geist, den Jesus auf der Erde hatte, als er als Mensch gelebt hat, das ist der Geist, der auch in mir lebt, auch die Kraft. Der Geist Gottes ist perfekt, reif, vollkommen wie Jesus, erhaben, neu geschaffen, gerecht, heilig und rein. Und dieser Geist ist, und dieser erneuerte Geist ist dieser Teil in mir, der mit Gott korrespondiert. Und das ist neu. Dieser Geist kann auch durch Dinge, die ich tue, also wenn ich jetzt zum Beispiel sündige oder so, dieser Geist kann nicht verändert werden. Der kann auch nicht beschädigt werden, weil in der Bibel steht es auch, dass unser Geist versiegelt worden ist durch den Heiligen Geist. Das heißt, ihr müsst euch das vorstellen, dieser Teil in mir oder in euch ist etwas, der so perfekt ist, dass er in der Ewigkeit nicht verändert wird. Ihr habt bereits alles in unseren erneuerten Geist durch die Wiedergeburt, was mit euch sozusagen in die Ewigkeit geht. Und da ist alles drin, was wir brauchen zum Leben. Die Kraft zu leben, die Kraft der Auferstehung, die Jesus aus dem Toten auferweckt hat, ist da bereits drin. Da sind die Früchte des Geistes drin, da ist Weisheit drin. Da ist alles drin, was wir zum Leben brauchen. Und es möchte zur Seele und zum Körper kommen. Und da ist jetzt die Seele sehr entscheidend. Machen wir das nächste Mal? Okay. Das, was die Seele durchlässt von dem Leben, was von Gott herkommt, die Liebe und die Frucht des Geistes, die Kraft, das entscheidet die Seele. Und wenn die Seele sich depressiv fühlt oder bitter ist oder Ärger hat, dann wird sie diesen Fluss, da ist diese, was ist das, so ein Hydraulik-Ding, so ein Durchlass, so ein Ventil, wenn die Seele dieses Ventil nicht aufmacht, oder sich nicht erneuern lässt, dann kommt die Kraft und das Heil Gottes aus dem erneuerten Geist nicht zum Körper. Der wird sich immer noch krank fühlen, der wird immer noch sagen, mein Körper schmerzt, und er wird immer noch sagen, er stirbt. Und es wird auch sein, wenn diese Kraft und diese Heil und diese Gesundheit, das Leben, was von im erneuerten Geist ist, wenn das nicht zum Körper kommt, dann wird er sterben, obwohl alles da ist, um gesund zu sein. Der entscheidende Faktor in diesem Ganzen ist unsere Seele. Und in unserer Seele, haben wir vorhin gesagt, ist der Wille, ist das Herz, ist das Gewissen. Und all diese Dinge können verhindern, wenn ich dem nicht glaube, was da im Wort Gottes steht, dass das Leben Gottes zu mir kommt. Deshalb ist es oft auch so, dass, nehmen wir nur den Punkt der Gesundheit, ist es so, dass Menschen sterben an Krebs oder was auch immer, obwohl die alles da ist, um gesund zu sein hier. Aber es kommt deshalb nicht hin, weil die Seele, das Denken nicht glaubt, dass das wahr ist. Ich komme nochmal zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir beten im Vater unser, dass dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und im Himmel ist Ewigkeit, da ist Gleichzeitigkeit. Jetzt, wenn Jesus sagt, in meinen Wunden seid ihr geheilt worden, dann ist das für uns Vergangenheit. Das heißt, es ist geschehen. Und es ist vor 2000 Jahren geschehen, dass Jesus sagt, ich habe in meinen Wunden seid ihr geheilt worden. Das wird im Petrusbrief nochmal wiederholt. Das heißt, die Heilung, wenn ich im Himmel schaue, ist bereits da, weil es im Himmel keine Krankheit gibt. Und und der Herr Jesus überlegt sich auch nicht, wenn ich jetzt bete, Jesus, mach mich heil, dann überlegt sich Jesus jetzt nicht, mache ich den heil oder mache ich den nicht heil, sondern in der Ewigkeit heißt es, er ist bereits heil geworden. Ich habe das für ihn gemacht. Und deshalb ist es möglich, dass wir, was hier bereits vorhanden ist in meinem erneuerten Geist, hier zu meinem Körper, durch den Glauben und durch die Veränderung meines Denkens, durch die Erneuerung meiner Seele, meines Denkens. Vielleicht können wir das nächste Bild nehmen. Nee, gehen wir nochmal eins zurück. Das ist noch nicht. Nochmal zurück. schwierig zurückzugehen. Okay, lassen wir das so. Also ich möchte es nochmal betonen vom biblischen Denken her, von dem, was passiert ist. Also wenn jemand mir sagt, deine Sünden sind dir vergeben aus der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft, dann kann ich, wenn ich jetzt nur meine fünf Sinnen wahrnehme und schließe, kann ich sagen, woher weißt du, was in der Zukunft ich für Sünden mache? Aber Jesus hat sich vor 2000 Jahren entschieden, in unsere Welt gekommen, ist es manifestiert worden, dass er gesagt hat, ich habe dir alles vergeben. Es gibt nichts auf dieser Erde, was du jetzt tun kannst oder mehr tun kannst, dass ich dich mehr liebe. Du kannst aber auch nichts tun auf dieser Erde, was, damit ich dich weniger lieben kann. Das heißt, alles, was in meinem Leben jetzt passiert, ist von Gott her bestätigt, dadurch, dass ich gesagt habe, du bist mein Herr durch die Wiedergeburt, habe ich den Geist Christi empfangen und dieser Geist ist versiegelt. Ich kann durch eine schlechte Tat, sage ich jetzt mal, da nichts mehr an diesem erneuerten Geist tun. Der wird nicht beschädigt. Und der kann auch nicht sündigen, wie das im Johannes-Evangelium heißt. Aber ich kann auch sündigen. Was passiert da? Ich gebe dem Teufel Raum, dass er in mein Leben Zerstörung und Tod und was auch immer hervorbringen kann. Aber er kann mich nicht mehr, er kann nicht mehr verhindern, dass ich in den Himmel komme, in der Ewigkeit leben darf. Und wir sind oft an der Stelle, wo wir sagen, ja, bin ich jetzt, wie schaut mich Gott jetzt an? Ich habe gesündigt oder habe lange Zeit nicht mehr in der Bibel gelesen. Ist Gott jetzt böse auf mich? Gott ist nie böse auf dich, weil er sich für dich entschieden hat. Und weil, wenn Gott mit uns kommuniziert, schaut er auf den erneuerten Geist. Und diese Beziehung zwischen Geist in mir und Geist Gottes, Geist kommuniziert mit Geist, ist etwas, wo im Himmel immer Freude über meinen erneuerten Geist ist, weil es der Geist Christi ist. In meinem Geist ist immer Lobpreis. In meinem Geist ist immer Freude. Und wenn meine Seele sagt, ja, heute ist ein schlechter Tag oder so, dann kann ich in diesem Glauben im Geist sagen, nein, in meinem Geist ist, es steht Freude für mich zur Verfügung, es steht Gelassenheit da, es steht Frieden da und es ist auch möglich, Einsicht und Weisheit zu bekommen durch den Geist. Schauen wir nochmal, gut, jetzt haben wir hier. Es ist ein wesentlicher Punkt ist, das steht in Römer 12, Vers 1, dass unser Sinn erneuert werden muss. Also unser Denken muss erneuert werden. In Römer 12, 1, 2 heißt, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das ist das, was in eurem erneuerten Geist bereits drin ist. Und dieses Wort, stellt euch nicht dieser Welt gleich, ist ein Begriff, den man, da steht in anderer Übersetzung, gleichförmig ist. Und das ist ein Wort, was gebraucht wird, wo man zum Beispiel was stanzt oder was man etwas in eine Form presst. Und das heißt, wir werden normalerweise von unserem Zeitgeist in eine Form gepresst. Ob das jetzt Dinge sind, die also Sünde sind oder unser Denken falsch ist oder was auch immer. Wir werden immer wieder sozusagen, es wird versucht, uns in eine Form zu bringen. Vom Zeitgeist und von dem, was um uns ist und was man uns sagt, was wirklich ist und was gültig ist und was Wahrheit ist. Wir gehen mal weiter. Okay. Hier heißt es, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Dieses Wort ändern heißt auf dem Griechischen Metamorpho. Und das, ihr kennt es vom Schmetterling her, von der Raube und von der Schmetterling. Da gibt es eine Veränderung von der, von der Raube, von dem Kokon hin zum Schmetterling. Und das ist gemeint, dass wir durch die Erneuerung unseres Sinnes geschieht dadurch, dass ich im Wort Gottes lese und die Wahrheit des Wort Gottes in mein Leben hineinlasse. Ich glaube, das wird im nächsten Bild nochmal deutlicher. Genau. Also die geistliche Wirklichkeit, neue Werte, neue Einstellungen, die kommen durch das Wort Gottes und ich lasse mein Denken verändern. Das ist was sehr Aktives, damit ich prüfen kann, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Das steht im Wort Gottes als Wahrheit über meinem Leben. Das meditiere ich. Und ich sage meiner Seele, wenn sie sagt, nein, ich bin heute nicht geliebt, ich sage meiner Seele, stimmt nicht, du bist geliebt. Und diese Liebe glauben wir jetzt, weil die in deinem erneuerten Geist ist. Nur als ganz einfaches Beispiel. Kommt noch was? Kommt nichts mehr? Okay. Also das jetzt in einigen groben Zügen, da könnten wir noch länger drüber reden, das eine oder andere auch vertiefen. Wir können auch mal das Video anschauen, das dauert ungefähr 15 Minuten, wo das Ganze nochmal erklärt wird, auch in Deutsch. In Englisch gibt es das auf YouTube, aber noch nicht auf Deutsch. Die DVD gibt's zu kaufen. Ich habe die auch dabei, man kann sich die auch mal kurz jetzt von der Hülle her und so anschauen. Und ich würde gerne an der einen oder anderen Stelle bei anderen Predigten nochmal weiter das ein oder andere vertiefen, weil das war jetzt nur in groben Zügen, dass wir erkennen, dass durch die Wiedergeburt unser Geist erneuert worden ist. Und es ist der Geist Jesu, den wir haben. Und zwar der Geist, den Jesus auf dieser Erde hatte. Jesus ist zwar Gott und ist Mensch geworden, hat aber seine Gottheit abgelegt auf dieser Erde. Und das Einzige, was ihn von uns unterscheidet, ist, dass er sündlos war. Aber so wie Jesus gelebt hat, wie er gelernt hat, wie er gebetet hat, wie er geglaubt hat, die Kraft, die er hatte, Kranke zu heilen, das ist alles etwas, was er uns übergeben hat, weil wir diesen Geist Gottes in uns haben. Er hat zum Beispiel gesagt, ich habe euch alle gemacht und Gewalt gegeben über den Teufel. Wer glaubt das von uns? Und was heißt, hat es für eine Auswirkung, wenn er sagt, ich habe euch alle Macht und Kraft gegeben über den Teufel? Nur als Beispiel. Also ich denke, die Herausforderung für uns ist, wenn wir uns anschauen, wie schwach wir sind und fehlerhaft wir sind, zu glauben, dass in uns ein erneuerter Geist ist, der alles hat und der von Gott geliebt wird und der sozusagen genau den Glauben hat und die Kraft hat, die Jesus hatte hier auf dieser Erde. Okay, ein kleiner Ausflug hinein in das, was in uns neu geworden ist, wenn wir in diese Beziehung mit Jesus treten. Und es geht jetzt darum, diese Beziehung mit Jesus zu gestalten, das heißt mit ihm im Gespräch zu sein und zu glauben und zu schauen, dass das, was er mitgebracht hat, auch für mich, für uns zur Verfügung ist. Und Jesus und Gott kommuniziert mit uns von Geist zu Geist. Und das ist das, was er anschaut. Und das ist das, was für ihn gilt. Okay, es geht um Beziehung. Wir haben vorhin von Ehepaaren geredet. Ihr wisst aus Freundschaften oder aus eurer Beziehung, aus eurer Ehe, was es heißt, so eine Beziehung zu gestalten. Ich habe im Vorfeld den Sammy gefragt, ob er nicht auch ein paar Sätze zu sich sagen kann oder will, wie er diese Beziehung zu meinem Jesus gestaltet. Ich habe ihm da ein paar Fragen mitgegeben. Ich werde ihm die jetzt nicht wieder stellen, sondern er wird die sozusagen kurz und prägnant beantworten.
Genau. Die erste Frage, die er mir gestellt hatte, war, wie die Beziehung oder was mir besonders wichtig an der Beziehung zu Jesus ist. Für mich ist eine Beziehung mal mehr kommunizieren und mal weniger kommunizieren. So wie mit dem besten Freund oder sowas. Der da telefoniert man mal täglich oder mal ist ein Monat Pause dazwischen oder wie auch immer. Und so ist es auch mit Jesus. Gibt Zeiten, da bin ich am Tag mehrmals im Gespräch mit Jesus und dann gibt es wieder Zeiten, wo es mir nicht so gut geht, wo ich dann mal sage, okay, naja, da reden wir halt etwas weniger, aber die Beziehung ist trotzdem da und die wird, je intensiver, je länger sie ist, desto weniger anfällig ist die Beziehung zu Jesus, wenn du mal ein paar Tage nicht mit Jesus redest. Und also dass diese Beziehung intensiviert wird, das ist für mich besonders wichtig mit Jesus. Und die zweite Frage, was sonst noch wichtig ist, dass man halt sich kümmert, dass die Beziehung vertieft wird, dass man nicht irgendwann sagt, hier alles klar, naja, ich habe jetzt keine Lust mehr irgendwie auf dich und ich drehe dir den Rücken zu, sondern dass man trotz der Zeit in Kontakt bleibt. Genau, die konkreten Dinge. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der Gott oder Jesus auch, hauptsächlich Gott, weil er alles erschaffen hat, wahnsinnig dankbar dafür ist, wenn ich jetzt draußen in der Natur spazieren gehe oder sowas, dass ich dann wirklich einfach mal sage, hier, danke für die Bäume, die du gemacht hast, danke für die Blumen, die ich hier sehe, danke für die Gerüche, die ich hier habe, für die Vögel, die dich preisen. Weil die Schöpfung preist Gott. Und alle Vögel und alle Tiere, die irgendwie zwitschern, die irgendwie Geräusche von sich geben, das ist Anbetung Gottes. Und dafür bin ich Gott unheimlich dankbar. Und dass Jesus diese Beziehung zu Gott bereinigt hat, dass ich vollkommen erneuert bin durch meinen Geist, also ich kann Gott dafür nicht genug danken. Und selbst, dass Gott mich gemacht hat, das dürfen wir nicht vergessen, dass Gott mich gemacht hat, auch dafür bin ich ihm unheimlich dankbar. Was war noch? Das war's. Alles klar. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr unterwegs seid, dankt Gott einfach für die ganze Schöpfung, für und wichtig für euch selber.
Herzlichen Dank. Ich glaube, vorhin haben wir irgendwo mal gesungen in einem von diesen Liedern, dass dieses Geheimnis zu groß ist, also dass wir diese Liebe Gottes nicht erfassen können und so. Aber das ist das, weil wir das nicht sehen und weil wir das nur erleben, wenn wir sozusagen uns damit verbinden, weil es der im erneuerten Geist ist, ist dieses Geheimnis offenbart. Und an einer Stelle in der Bibel heißt es, dass durch die Jahrhunderte hinweg und dass die Propheten und dass selbst die Engel danach Sehnsucht hatten, zu entdecken, was dieses Geheimnis Gottes ist. Und er sagt dann, und dieses Geheimnis Gottes ist Gott in uns. Und das ist das, was wir vorhin auch gehört haben. Wir wissen, wo Gott ist. Gott ist in meinem erneuerten Geist. Und da muss ich jetzt nicht nach oben schauen und sagen, also meine Gebete, die kommen bei Gott nicht an, sondern weil Gott ist in mir. Okay, wir haben die Nadine gebeten, die ist mit uns in dieser Werkstattgruppe, wo wir uns öfters mal treffen, wo auch Sammy mit dabei ist. Und sie ist heute von ihrer Arbeit her weg und sie hat ein Video aufgenommen, so ein Art Self-Video und wird da uns erzählen, was sie für sich gefunden hat, um diese Beziehung mit Gott einfach aufrechtzuerhalten, zu vertiefen. Mats ab.
Hallo, leider kann ich heute im Gottesdienst nicht bei euch sein, aber ich möchte euch gerne Anteil geben an einer Form, wie ich Gott gut im Alltag begegnen kann. Und zwar schreibe ich so eine Art geistliches Tagebuch, könnte man sagen. Das bedeutet, dass ich immer dann, wenn mich was besonders bewegt, das muss nicht täglich sein, das ist manchmal monatelang gar nicht, manchmal fast täglich, je nachdem, wie das Leben gerade so ist, schreibe ich sozusagen Briefe an Gott. Das sind aufgeschriebene Gebete, die ich einfach in Schriftform leichter, auch konzentriert aufschreiben kann, als so im Stillen zu beten. Das fällt mir irgendwie leichter, wenn ich das in einem Brief formuliere quasi. Also das beginnt sozusagen mit Herr, also als Anrede für euch ist es vielleicht Papa oder Gott, Jesus, je nachdem. Und das sind Briefe, in denen ich Gott alles hinhalte, was mich gerade bewegt, in denen ich ihm Fragen stelle, ihn um sein Reden bitte, manchmal auch einfach Gedanken ausformuliere und das durchmischt sich auch mit zum Beispiel einem kleinen Bibelstudium, wo ich vielleicht zu einem Thema, das mich gerade sehr bewegt, Bibelstellen aufschreibe und dann vielleicht auch nochmal was nachschlage und mich einem Thema so aus verschiedenen Perspektiven näher. Und von Zeit zu Zeit, wenn sich's gerade anbietet, schreibe ich auch Prophetien auf, die ich vielleicht bekommen habe oder Dinge, die Menschen mir zugesprochen haben. Und immer wieder mal blätter ich dann zurück und nehme mir einen Markierstift und mal einfach Dinge an, die besonders wichtig waren oder die vielleicht wie so ein roter Faden sich durchziehen. Und das mache ich immer mal, wenn sie es anbietet und ganz besonders aber nach einem Jahr, also so um meinen Geburtstag herum oder zum Ende eines Kalenderjahres, nehme ich mir das Tagebuch her und mache mir dann auch eine schöne Zeit, in der ich einfach nochmal zurückgucke und nochmal nachlese, was ist gewesen, ganz besonders diese markierten Stellen, was hat Gott zu mir gesprochen, wo gibt's Fragen, die mich vielleicht immer noch bewegen oder die mich zu einer bestimmten Zeit bewegt haben. Und dann halte ich das Gott nochmal hin. Und an manchen Stellen wird es deutlich, dass da so wie so ein roter Faden sich durchzieht. Oder ich darf Segensspuren Gottes erkennen. Ich darf sehen, wie er geantwortet hat auf Gebete. Oder wo Dinge vielleicht auch wirklich noch offen sind. Und das ist eine Form, in der ich echt Gott gut begegnen kann. Und ich kann euch nur dazu ermutigen, das auszuprobieren. Für mich ist es eine sehr persönliche und sehr kostbare Form, Zeit mit Gott zu verbringen und so ein Stück weit auch Prozesse, die ich vor ihm bewege, zu dokumentieren. Genau.
Ja, soweit die jetzt Impulse für heute. Ich würde gerne einfach den Raum öffnen, jetzt für die nächsten Tage oder auch Werkstattgottesdienst. Wenn jemand was beitragen will zu dem, was wie er seine Beziehung mit dem Herrn Jesus gestaltet, wie ihm das wichtig ist, aber auch so, wie Nadine jetzt erzählt hat, welche Formen sie für sich gefunden hat oder entwickelt hat, ihre Beziehung zu dokumentieren oder zu vertiefen, der kann gerne auf mich zukommen, dass wir das dann in irgendeiner Form dann auch einbringen in Gottesdienst im Sinne von einem Zeugnis oder auch im Werkstattgottesdienst, dass wir da etwas mehr Zeit haben. Im Werkstattgottesdienst können wir auch die Inhalte, die ich jetzt heute gebracht habe und die vielleicht den einen oder anderen angeregt haben, nachzufragen oder tiefer zu gehen, wenn da irgendwelche Fragen oder Dinge da sind, kann ich die gerne auch zu mir bringen. Ich dachte, dass wir jetzt noch eine kurze Zeit haben, so im Rahmen der Ministerzeit, dass wir hier vorne noch ein bisschen Instrumentalmusik hören, also jetzt nicht was, wo wir aufgefordert werden oder uns aufgefordert fühlen, mitzusingen, sondern einfach diesen Dingen, die wir jetzt gehört haben, nachzugehen. Vielleicht auch, wie gestalte ich meine Beziehung zu Jesu? Was habe ich neu gelernt? Und ich möchte aber auch für die Möglichkeit geben, die sagen, also das, was du am Anfang gesagt hast mit diesem formalen Akt, dass man sich sozusagen zu Jesus bekennt oder ihn einlädt oder so, das weiß ich gar nicht, ob ich das gemacht habe. Und ich habe das schon so lange gemacht, dass ich gar nicht mehr sicher bin, dass das in meinem Leben Realität ist oder so. Oder der das erste Mal machen will, den lade ich einfach ein, jetzt in dieser Zeit hier vorne ans Kreuz zu kommen. Ich bin dann da. Entweder ich bete mit dem einen, wenn einer da ist, wenn mehrere da sind, können wir auch gemeinsam beten. Und ich denke, das ist jetzt was, was man auch vertiefen kann. Also der Feind wird da immer wieder versuchen, dieses Dokument irgendwo verschwinden zu lassen aus unserer Erinnerung, weil wir, wie gesagt, das nicht schriftlich vor Augen haben, sondern der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist. Und wenn jemand sagt, das weiß ich jetzt gar nicht und ich weiß auch gar nicht, ich erinnere mich gar nicht, ob ich das jemals gemacht habe, dann lade ich diejenigen ein, einfach nach vorne zu kommen und dann machen wir das in einem ganz einfachen Schritt, nageln wir das fest, so wie euer Eheversprechen mit dem Herrn Jesus. Und ich werde dann die Zeit abschließen mit dem Segen.